SWR 2 Lesenswert Magazin.
Serotonin hat schon für viel Aufsehen gesorgt. Auch bei uns geht es heute um den neuen Roman von Michel Houellebecq. Dazu Musik vom großen Houellebecq-Fan Iggy Pop aus dem Album Preliminaries. Am Mikrofon ist Anja Höfer.
I wanna go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see. But that's all right.
Musik von Iggy Pop. Inspiriert wurde sein Album von Michel Houellebecqs Roman Die Möglichkeit einer Insel. Mehr zu Houellebecqs neuestem Werk Serotonin gibt es gleich hier im Lesenswert-Magazin. Außerdem alte, aber zeitlose Weisheiten des Erasmus von Rotterdam, nachdem sich neuerdings eine AfD-nahe Stiftung benennt. Um ostdeutsche B- und Empfindlichkeiten geht es in Katrin Gerloffs Roman Nenn mich November. Einen berührenden Roman über Alter und Abschied hat die Ingmar Bergmann-Tochter Lynn Ullmann geschrieben. Und ein in die Jahre gekommenes Edelrestaurant in Oslo bildet den skurril charmanten Schauplatz für Matthias Faltbackens neuen Roman The Hills.
Particles of pain in my brain. I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide or even walk away.
Iggy Pop singt hier so traurig schön. Er und Michel Houellebecq traten vor 2 Jahren als grandioses Deprimisten-Duo in dem Musikfilm To Stay Alive auf, in dem es um die dunklen Dämonen und den Überlebenskampf des Künstlers geht. Depression als persönliche und nationale Krankheit ist auch das große Thema in Michel Houellebecqs neuem Roman Serotonin. Mit viel Spannung wurde er erwartet, denn Houellebecq werden ja inzwischen fast prophetische Fähigkeiten zugesprochen, ob es um islamistischen Terror oder aktuell um die Proteste der Gelbwesten geht. Die Meinungen in den Zeitungen gehen weit auseinander. Mara Delius in der Welt hält Serotonin für einen hyperzeitgenössischen Roman und ein tiefes, schönes Buch über die menschliche Existenz. Ähnlich begeistert ist Jan Wiele in der FAZ und lobt die starke Moral. Zur Übertreibung gebracht, überdeutlich ausgestellt wird der endgültige Verfall des Houellebecqschen Dandys, des dekadenten westlichen Mannes in der Moderne. Wirklich sehr traurig findet Iris Radisch den Roman in der Zeit. Houellebecq tritt in seinem 7. Roman zum ersten Mal altmeisterlich auf der Stelle. Er greift auf sein Urmaterial zurück, auf die alten Fragen und die alten Antworten, über die nichts geht. Tod, Dekadenz, Calvados, Fellatio, Tourismus, Gastronomie, Einsamkeit, Depression. Romain Laik schreibt im Spiegel, wie jeder Houellebecq-Roman ist Serotonin fast überreich an Knalleffekten, manchmal ohne Rücksicht auf Glaubwürdigkeit, an so Thesen und platten Vorurteilen, aber auch an Witz und feinen Beobachtungen. Seine Grundierung ist der Dégoût, ein Ekel am Leben, an der Welt mit ihrer unerträglichen Komplexität voller Fallstricke. Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, hat der Roman nicht wirklich überzeugt. Mitte der 90er Jahre wirkten diese Schimpfereien noch sehnig, straff und unverbraucht. Jetzt kommt einem der sehr lange Anfang dieses Romans vor wie ein welker, unglücklich gealterter Textsack, in den nach der gängigen Rezeptur natürlich auch noch Islamophobie, Schwulenhäme und sehr viel Alkohol und Psychopharmaka gestopft werden. Und Robin Detje setzt sich mit seinem Artikel im Schweizer Online-Magazin Republik souverän an die Spitze der Houellebecq-Verächter. Unter der Überschrift »Rettet den normannischen Käse« 3 Ausrufezeichen schreibt er, dies ist ein schlampig und unkonzentriert geschriebenes Buch aus wahllos aneinander geklebten Themensträngen von einem Autor, der sich die Mühe der Könnerschaft nicht mehr machen muss und dem jeder handwerkliche Ehrgeiz fehlt. Am Ende hat man mit Serotonin keinen Roman vor sich, der das Thema Ekel gestaltet, sondern einen Roman, der Ekelgefühle erzeugt. Das Dokument eines Wahns, der Europa und die Welt erfasst hat. Michel Houellebecq verkörpert den Trumpismus in der Literatur. Wir erleben die Selbstheiligsprechung eines Taschenspielers. Ich bin die Nachricht, das Ereignis und die Sensation und mein Affekt ist heilig. Er ist nicht der Letzte, der im Geniestübchen das Licht ausmacht. Dort ist schon länger alles ziemlich finster. Er kann nur noch als Ereignis überleben. Soweit die Stimmen der Zeitungen. Für uns hat Brigitte Neumann den neuen Houellebecq gelesen.
Frankreich hat auf diesen Roman gewartet. Eine erste Auflage von 320.000 Exemplaren ist der Beweis. Aber worauf genau haben die Franzosen gewartet? Vielleicht auf eine Breitseite des Autors gegen Emmanuel Macron, der, so steht es am Anfang, 2019 schon nicht mehr im Amt ist. Aber das war es denn auch mit der Breitseite. Oder erwartete die Öffentlichkeit wieder eine teuflische Koinzidenz wie beim letzten Roman, der islamkritischen Dystopie Unterwerfung, deren Erscheinen mit der islamistischen Terrorattacke auf die Redaktion von Charlie Hebdo zusammenfiel? Oder waren sie gespannt auf mehr provokante Meinungen von Houellebecq, wie er sie etwa in Harper's Magazine vor wenigen Wochen geäußert hatte, das Lob auf Trump, die Kritik an einer Vorherrschaft der Linken in den Medien und an der EU? Das könnte hinkommen, denn die EU spielt in Serotonin die Rolle des Totengräbers der französischen Landwirtschaft, gegen den sich so etwas wie ein Protest von Gelbwesten-Landwirten formiert. Houellebecqs Protagonist, ein Agraringenieur wie der Autor selbst, spricht sich für mehr protektionistische Maßnahmen aus. Und was die Vorherrschaft der Linken in den Medien angeht, der schwer depressive Romanheld guckt so viel fern, dass er sich über diesen Teil des Nachrichtengeschäfts eine Meinung erlaubt.
Ich versuchte, mich für Gesellschaftsdebatten zu interessieren, aber der extreme Konformismus der Redner, die niederschmetternde Gleichförmigkeit ihrer Empörung und Begeisterung war so groß geworden, dass ich ihre Redebeiträge inzwischen nicht nur in groben Zügen, sondern selbst bis in die Einzelheiten hinein tatsächlich fast wortgetreu voraussagen konnte. Die Leitartikler und die wichtigen Zeitzeugen marschierten auf wie nutzlose europäische Marionetten. Idioten folgten auf Idioten, beglückwünschten sich zur Richtigkeit und Moralität ihrer Ansichten. Ich hätte ihnen ihre Dialoge schreiben können. Und schließlich schaltete ich den Fernseher ganz aus.
Serotonin ist jedoch nur zum geringsten Teil ein sozialpolitischer Roman. Das eigentliche Thema ist der Erzähler selbst, der 46-jährige Florent-Claude Labrouste. Er kreist mit stets größer werdender Verzweiflung nicht um sich, sondern in sich selbst und findet keinen Ausgang.
Die Menschen hatten sich in keiner Weise gegen mich verbündet. Es war nur so gewesen, dass da eben nichts gewesen war, dass meine von Beginn an begrenzte Anhaftung an die Welt immer weiter geschwunden war, bis nichts mehr das Abgleiten verhindern konnte.
In einem Essay von 2002 wendet sich Michel Houellebecq gegen den häufig geäußerten Vorwurf, er schreibe Bauchnabelliteratur. Zitat: Die Menschen gleichen einander viel mehr, als sie sich in ihrer komischen Überheblichkeit ausmalen. Das klingt gut, möchten wir aber lieber doch nicht glauben, denn dann wären alle Männer ungefähr so wie Houellebecq oder dessen Helden. Auch in Serotonin lässt er sein alter Ego gar schauerlich über Frauen reden. Hier eine noch gemäßigte Passage über die 20 Jahre jüngere Freundin Yuzu.
Sie hatte es geschafft, alle Schränke und Regale bis oben hin vollzustellen. Es war schlichtweg verblüffend, wie viele Dinge sie brauchte, um ihren weiblichen Status aufrechtzuerhalten. Den Frauen ist das meist nicht bewusst, aber Männern missfällt das. Es widert sie sogar an. Es gibt ihnen letztlich das Gefühl, ein gefälschtes Produkt erworben zu haben, dessen Schönheit sich nur durch eine Unzahl von Kunstgriffen bewahren lässt.
Die Frau als Produkt, man könnte glatt wütend werden, aber zu mehr als Achselzucken reicht es nicht. Warum? Und vielleicht aus Mitleid. So ein lamentabel wirkender kleiner Mann, der Autor. Lebensmüde, ein Säufer, impotent durch hochdosierte Einnahme eines Antidepressivums, sein Protagonist. Aber dann kommt's doch noch mal anders. Florent Claude, zuletzt höherer Beamter in den Diensten des Landwirtschaftsministeriums, Verbindungsmann zur EU in Brüssel, hatte auch einmal freundliche Tage. Nämlich, als er noch beim Ministerium war und sich die Praktikantin Camille in ihn verliebte. Fünf Jahre großes Glück, das aber mit einem Seitensprung des Erzählers endet. Der Roman mit dem Namen des Glückshormons Serotonin behandelt im Kern die Frage, wie es kam, dass der Held diese Liebe, diese Chance, glücklich zu sein, einfach dran gab.
Ein einziges Wesen fehlt und alles ist tot. Die Welt ist tot und man selbst ist tot oder jedenfalls in eine Porzellanfigur verwandelt. Und die anderen sind auch Porzellanfiguren. Unter thermischen und elektrischen Gesichtspunkten perfekte Isolatoren, sodass absolut nichts mehr an einen herankommt, bis auf die inneren Schmerzen, die der Zerfall des unabhängigen Körpers erzeugt.
Das ist ein ganz neuer Ton bei Welbeck, aber er hält sich nicht lange. Bald darauf findet Florent Claude, der inzwischen Job und Wohnung aufgegeben hat und in einem SUV durch Frankreich kurft, irgendwo ein selbstgedrehtes Päderastenvideo. Gleich ist er wieder in seinem alten Element und kommentiert die Bilder wie ein Pornoprofi. Bei dieser Einstellung war das Licht falsch gesetzt, bei jener hingegen kommt der Hintern des Kindes gut zur Geltung und dergleichen. Serotonin ist klar gebaut als Rückblick eines todtraurigen Mannes, der die Stationen seines Lebens noch einmal abfährt, vielleicht in der Hoffnung, erneut von so jemandem wie Camille gefunden zu werden. Dieser Mann ist wie alle Protagonisten Welbeck so etwas wie eine Puppe, die ihren Kokon noch nicht verlassen hat. Nur das Gehirn ragt aus dem Kokon wie das Seerohr aus einem U-Boot und bemüht sich um Überblick. Mal kalt, mal feindselig, mal anrührend, erzählt die Puppe im Kokon, was sie weiß von ihrer Misere. Insgesamt ist Serotonin ein Potpourri vieler Welbeck'scher Themen und Florent Claude, ein Mann, dessen widersprüchliche Eigenschaften kein Bild ergeben. Der Roman wirkt ein wenig lustlos zusammengeschustert. Er hat schöne Stellen, lässt einen aber alles in allem ratlos zurück.
Brigitte Neumann über Serotonin, den neuen Roman von Michel Welbeck, aus dem Französischen von Stefan Kleiner. 336 Seiten, erschienen bei Dumont. Er war einer der großen Humanisten an der Schwelle des 15. zum 16. Jahrhundert. Erasmus von Rotterdam, geboren eben da 1466, der sich selbst den Beinamen Desiderius, der Erwünschte, gab. Römisch-katholisch war er, oft im Clinch mit seiner Kirche, Verfasser zahlreicher gelehrter Schriften, von denen das satirische Lob der Torheit zu den bekanntesten zählt. Heute ist sein Name vor allem durch das Studentenaustauschprogramm der Europäischen Union geläufig. Seit neuestem schmückt sich aber auch eine parteinahe Stiftung der AfD mit dem Namen des Erasmus. Ein guter Anlass, mal wieder in die Schriften des Humanisten zu schauen und zu sehen, wen sich die AfD da eigentlich zum Patron gekürt hat. Der Galliani-Verleger Wolfgang Hörner und der Lyriker, Übersetzer und Essayist Tobias Roth haben jetzt in dem jungen, ambitionierten Verlag Das kulturelle Gedächtnis ein schönes, handliches Bändchen mit einer Auswahl aus den Adagia, den Sprichwörtern des Desiderius Erasmus von Rotterdam, herausgegeben, mit dem Titel »Der sprichwörtliche Weltbürger«. Und Wolfgang Hörner begrüße ich jetzt im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das Buch, das war tatsächlich eine Reaktion auf die Namenswahl für die AfD-nahe Stiftung, stimmt das?
Ja, das ist schon so. Also wir haben uns zuerst sehr gewundert, dass diese Stiftung sich diesen Namen gibt. Wir sind alle jetzt keine großen Erasmus-Spezialisten gewesen, aber haben halt doch das ein oder andere von ihm mal gelesen gehabt, das große Lob der Torheit oder eben auch das ein oder andere Werk, und dachten, wie geht denn das zusammen? Und waren zuerst ein bisschen empört sogar, dass die sich so einen Namen greifen, der eigentlich so völlig wie konträr im Denken zu dem ist, was die AfD macht, wobei die Stiftung ja sozusagen nochmal ein Think Tank ist und was Separates, aber war ein bisschen empört. Und dann dachten wir aber, eigentlich doch toll, wenn die jetzt diesen Namen nennen und dadurch Erasmus wieder im Gespräch ist, was ja viel spannender ist als sein Name, ist das, was er wirklich geschrieben hat. Und das ist auch was, wo wir praktisch fast jede Zeile, nicht jede, aber fast jede Zeile unterschreiben können oder uns drüber freuen können. Und da haben wir gedacht, da machen wir doch mal eine kleine Auswahl, damit auch Leute, die vielleicht mit der Stiftung zu tun haben, das ein oder andere Zitatmaterial an der Hand haben.
Auf dem hinteren Buchdeckel liest man das Erasmus-Zitat: Ich liebe die Freiheit, ich will und kann keiner anderen Partei dienen. Schon das könnte ja skeptisch stimmen, dass sich die AfD da den richtigen ausgesucht hat. Was hieß Freiheit für Erasmus?
Na, Freiheit war vor allem, allerdings immer in gewissen Bahnen, Freiheit des Denkens. Er war ja einer, der auch gegen, obwohl Priester, obwohl Katholik und zeitlebens Katholik, trotzdem immer wieder in Frage stellte die Dogmen der Kirche und kritisch hinterfragte. Dafür kam er auch mal auf den Index, dafür wurde er auch angefeindet. Dafür hatte er viele Unterstützer von Johannes Frank bis Giordano Bruno, die ihn eher entsetzt hatten, weil er treuer Katholik geblieben ist. Und er hat sich auch dagegen gewehrt. Aber er sagte, das eigene Denken und der freie Wille, den er gegen Luther verteidigt hat, sind ganz hohe Güter der Menschheit. Und die gilt es immer zu verteidigen.
Und er war ein Weltbürger, wie der Titel auch schon sagt, der keinem Land angehören wollte. Er ist sehr viel durch Europa gereist. Und er war einer, der den Reichtum der europäischen Kultur und ihrer antiken Wurzeln schätzte.
Ja, in ganz besonderem Maße. Er war eigentlich der Mitteleuropäer, der ganz maßgeblich zur Verbreitung des griechisch-römischen antiken Denkens und auch des lateinischen Denkens des Mittelalters beigetragen hat. Ganz großer Verehrer der Antike, also nicht nur der griechisch-römisch, auch der mittelalterlichen. Und auch dieses Buch hier, die Adagia, sind ja nicht seine Sprichwörter, sondern Sprichwörter, die im europäischen Gemeingut aufgegangen sind und wo er dann eigentlich erklärt, wo kommen die denn eigentlich her, weil er zeigen will, wir haben hier eine gemeinsame kulturelle Wurzel und diese kulturelle Wurzel ist wichtig und diese kulturelle Wurzel wollen wir auch hochhalten in ihren Werten.
Diese Adagia, diese gigantische Sammlung von antiken Sprichwörtern, die er da zusammengetragen hat, die ist zum ersten Mal 1500 erschienen und ist dann ja immer weiter angewachsen. Man kennt und nutzt viele davon bis heute. Eile mit Weile zum Beispiel oder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Er hat die eben nicht nur gesammelt, er hat sie auch noch kommentiert. Was wollte er denn genau mit dieser Sammlung?
Na, ganz am Anfang, also die erste Sammlung, die kleine sozusagen, die war mehr eine etymologische Sammlung. Da erklärte er, wo die sprachlich herkommen und aus welcher Quelle die kommen, welche man kennt, wie es angewendet wird. Auch wie man es selber anwenden kann. Das war ein Nutzbuch, ein Buch, das man auch sozusagen in den rhetorischen Übungen verwenden konnte. Oder wenn man selber eine Rede schrieb. Und dann so ab 1515 hat das ganz stark erweitert. Da war in Italien bei Aldus Manutius. Und da fing er dann auch eigene kleine Essays reinzuschreiben, in denen immer mehr seine eigene Meinung zur Sprache kam. Und wir haben natürlich dann ausgewählt, aufs Freundlichste unterstützt von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die eine Auswahlausgabe hatte und selber übersetzt dazu, aus der Endfassung, die eben über 4000 dann hatte und wo diese maßgeblichen Meinungsbekundungen von Erasmus selbst drin sind, wo er sagt, hier sind dieser und dieses Sprichwort sind wirklich wichtig und die sollten wir uns zu Herzen nehmen und die sollten wir uns als Europäer und als denkende Wesen zu eigen machen.
Und da sieht man eben, dass Erasmus einer ist, für den Toleranz, Güte, Herzenswärme, Freigebigkeit, alles Tugenden sind, die eine große Rolle spielen. Und da denkt man tatsächlich, das passt alles nicht so wahnsinnig gut zur AfD.
Nein, tut es wirklich nicht. Also es ist wieder, glaube ich, so ein Versuch, sich einen Namen zu nehmen, der sehr schön klingt und dann was anderes unter diesem Namen zu machen. Ihre Begründung, die Sie auf der Webseite haben, ist richtig. Es war ein Europäer, der sozusagen gegen staatliche Willkür auftrat, ein Europäer, der für ein Europa der Bürger und des Einzelnen war, völlig richtig. Aber er war halt einer, der zum Beispiel Freigebigkeit ganz, ganz groß schätzte. Viele dieser Sprichwörter befassen sich damit. Freigebigkeit nicht nur gegenüber den Leuten, die in der eigenen Gemeinde leben, sondern auch gegenüber Fremden. Es gibt in anderen Schriften von ihm so einen Spruch, wo er sagt, eigentlich soll man gerade gegenüber den Fremden, die fremd in unserem Land sind, besonders großherzig auftreten, weil die nämlich ohne Freunde und Verwandten sind. Einem christlichen Herrscher stünde es an, gerade die ganz besonders zu fördern. Also so eine Art von Denken, die natürlich immer eine christliche Wurzel hat, muss man sagen, ist bei ihm sehr, sehr stark. Das geht so weit, dass er auch ein Adagium hat, wo eine Geschichte erzählt von einem Menschen, Lord Mountjoy, den man erzogen hat, ein Engländer, wo ein Ire ungefragt an den königlichen Hof kam, sich einfach an die Tafel setzte und dann sagen sie, ja, haben Sie hier einen Job am Hof? Dann sagt er, nein. Meinen Sie, aber er hätte gern einen? Dann sagten sie, naja, aber er gehöre jetzt doch nicht wirklich hierher. Meinte, ja gut, aber er hätte jetzt schon gern hier was zu essen. Also ein richtig unverschämter Typ, den sie dann auch rausschmeißen wollen und sie ihn dann fragen, ja, aber was, wie kommt er denn dazu, sich hier so reinzudrängen und da sich hinzusetzen? Und dann sagt er, naja, ich glaube, dieser König ist so reich, der hat auch für mich ein Essen.
Wir sitzen alle im selben Boot, ist auch so eine Weisheit, die sich bis heute erhalten hat. Erasmus zitiert dazu Cicero: Es erfüllt mich mit Staunen und Schmerz, dass jeder Mensch so sehr darauf aus ist, den anderen ins Verderben zu stürzen, dass er sogar das Schiff anbohrt, mit dem er selbst fährt. Und dann zieht er auch noch die Analogie von Schiff und Staat, die schon viele andere vor ihm gemacht haben. Das liest sich schon alles sehr gegenwärtig.
Ja, es ist natürlich zeitlos. Es ist nicht aktuell und man kann es jetzt sozusagen auf unsere Situation anwenden, so ist es nicht gemeint. Es sind wirklich zeitlose Weisheiten, die er hat. Und genau darum ging es ihm ja auch. Wirklich die Wurzeln dessen, wo wir herkommen, erforschen und die zeitlosen Werte darstellen. Was ganz wichtig ist bei ihm, ist, glaube ich, er war ein unendlich ausgleichender Charakter. Er konnte natürlich kantig sein und scharf und sehr bestimmt, aber er war vollkommen gegen Streit, Zwist, vor allem Parteiengezänk, hasste er wie die Pest. Und auch da gibt es viele der schönen Sprichwörter
drüber. Und auch vieles, was einem heute wieder so aufgeht, wenn man das liest. Sehr schön ist die Wendung Archilochia edicta, übersetzt archilochisch, böswillige und gehässige Kundmachung. Die Verwandtschaft zu einem deutschen Schimpfwort ist wohl rein zufällig, aber liegt irgendwie auf der Hand, oder?
Ja, ist Volksetymologie, aber hervorragend. Ich meine, ja, sowas hasste er. Er hasste Aufrührer und Streit. Es gab natürlich verschiedene Leute. Luther wollte ihn ja einbinden sozusagen in seinen Kampf gegen die Katholiken. Das hat aber dann Erasmus abgelehnt, weil er eben Parteizank, jede Art von Extremismus eigentlich, darum ging es ihm, jede Art von Extremismus abgelehnt hat. Er war fürs, nicht nur unbedingt für den Ausgleich, aber er war für das Abwägen. Er war durchaus für einen Zwist, aber für einen zivilisierten Zwist. Und es ging ihm auch sehr um Umgangsformen.
Und mit Deutschland ausgerechnet hat er eigentlich gar nicht so viel am Hut, oder er verband damit Unsicherheit und Kachelöfen. Das fand ich sehr lustig und treffend.
Ja, das ist sehr überraschend. Erasmus ist ja der uneheliche Sohn eines holländischen Priesters. Also er sprach Holländisch und Latein. Deutschland hat ihn eigentlich wirklich nicht interessiert. Er lebte lange in Basel durch einen Zufall, also in der Schweiz. Er lebte kurze Zeit in Freiburg, als in Basel die Reformation losging und er als Katholik fliehen musste, war aber an Deutschland wirklich nicht interessiert und konnte nach allem, was man weiß, Deutsch auch gar nicht richtig lesen. Er hatte dann Leute, die ihm da halfen, sprechen auch nicht. Also mit Deutschland gibt es eigentlich keinen großen Bezug.
Ja, und jetzt die Alternative für Deutschland. Sie wollten das Buch ja gerne persönlich an Vertreter der Stiftung aushändigen. Das ist aber gescheitert. Warum?
Ja, also wie gesagt, wir fänden es ja toll, wenn AfD-Mitglieder fleißig Erasmus lesen würden. Nicht nur dieses Buch, aber meinetwegen auch gern dieses. Und dann sind wir an die Adresse gegangen, die im Internet angegeben ist, als Ansprechadresse, als Büroadresse, und wollen das Buch vorbeibringen und ein bisschen das vorstellen. Das ist unter den Linden, eine edle Adresse in Berlin. Da ist aber nichts. Da sind wir dann an das Gebäude gegangen, da sind sehr viele Firmen, aber war kein Schild der Desiderius Erasmus Stiftung. Wir fragten an der Rezeption, die meinten dann, ja, sie sollten hoch in den 4. Stock. Da war wieder nichts, viele Firmenschilder, aber kein Erasmus. Dann sind wir da an die Rezeption und fragten, ob denn hier irgendwo so ein Büro sei, ob man da jemand treffen könne. Dann meinten sie so, ja, ja, das gäbe schon ein Büro, aber da käme man nur nach Vorladung hin. Nach Anmeldung hin. Dann haben wir angerufen unter der Nummer, die angegeben ist im Internet. Da geht aber nur ein Anrufbeantworter dran. Nicht mal mit Desiderius Erasmus Stiftung, da kommt nur sofort, der Teilnehmer hat einen Anrufbeantworter aktiviert. Haben wir draufgesprochen, das Anliegen vorgetragen, aber bis heute keine Rückmeldung bekommen.
Naja, hoffen wir, dass das Buch dennoch den Weg in die richtige Richtung findet. Herzlichen Dank, Wolfgang Hörner. Zusammen mit Tobias Roth hat er den Band Der sprichwörtliche Weltbürger herausgegeben. Eine Auswahl aus den Adagia des Desiderius Erasmus von Rotterdam. 96 Seiten erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Vorgestellt in Lesung und Gespräch wird das Buch auch demnächst im Erasmus-Haus in Freiburg, nämlich am Donnerstag, dem 7. Februar um 19 Uhr im Meckelsaal. Und es wird dort auch eine seltene Basler Originalausgabe der Adagia aus dem Jahr 1513 zu sehen sein.
Da, 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 on the Spanish coast. Da, like a fly, with no lover to sigh.
Von der AfD und ihrer parteinahen Desiderius Erasmus Stiftung war gerade die Rede. Potenzielle AfD-Wähler und Pegida-Sympathisanten bevölkern auch den neuen Roman der in Köthen-Anhalt geborenen Journalistin und Schriftstellerin Katrin Gerloff. Nenn mich November führt tief in die ostdeutsche Provinz, in ein Dorf verlassen von allen guten Geistern und bewohnt von ein paar lebenden Toten. Erst kommen zwei Großstadtflüchtlinge, dann 70 Flüchtlinge. Und plötzlich wehen Deutschlandflaggen. Das Dorf wacht auf. Katrin Gerloff hat einen nicht allzu satirischen Deutschlandroman geschrieben, meint Ulrich Rüdenauer.
Eine Apokalypse kommt nicht immer mit einem großen Schlag. Manchmal schleicht sie sich an. Ihre Vorboten treten an den abgelegensten Orten zum Vorschein. Jeder spürt, dass etwas passieren wird, aber man weiß noch nicht, was genau. Marthe Lindenblatt, die sich ihres melancholischen Gemüts und des Klanges wegen November nennt, sieht den Abgrund, an dem die Menschheit steht, ziemlich hellsichtig. Klimakatastrophe, Kriege, Umweltzerstörung, nichts mehr lässt sich schönreden. Wer wie sie das Internet als Sphinx begreift, wird schnell zum dunklen Orakel. Marthe, alias November, hat die Apokalypse der Welt im Blick. Die Katastrophen im eigenen Leben werden dadurch allerdings auch nicht unbedeutender. Mit ihrem Mann David hat sie sich mächtig verspekuliert. Mit gleich zwei Unternehmungen ist das Paar gescheitert. Der Bankautomat behält inzwischen die EC-Karte ein. Der Bankberater gewährt keinen Kredit mehr, dafür immerhin Hilfe bei der Privatinsolvenz. Die Großstadtwohnungen können die beiden sich nicht mehr leisten, sodass ein Häuschen in einem ostdeutschen Provinzdorf, geerbt von Davids Tante, zumindest als Notlösung herhalten soll. Dieses Haus, heißt es einmal schön in Katrin Gerloffs neuem Roman »Nenn mich November«, arbeite an seinem eigenen Verfall. Das gesamte Örtchen steht ihm da allerdings in nichts nach.
Das Leben im Dorf ging an Krücken oder am Rollator. Das Dorf war ein Auslaufmodell geworden. Die Leute gingen. Fort, wenn sie jung genug waren, und unter die Erde, wenn sie nicht mehr wegkamen oder sowieso für immer bleiben wollten.
Beim Sterben sind die dagebliebenen Dörfler gerne allein. Dass zwei Fremde aus der großen Welt in ihre Abgeschiedenheit ziehen, weckt Misstrauen. Oder vielleicht noch nicht einmal das. Die Gleichgültigkeit bei diesen Verlierern der Nachwendezeit ist schlichtweg zu ausgeprägt. Über neue Nachbarn macht man sich da keine großartigen Gedanken. Oder man ertränkt das Grübeln im Alkohol. David kommt das sehr entgegen. Seine Flucht aus der Stadt geht mit einem Rückzug in sich selbst einher. Er findet einen Job als Mechaniker. Am liebsten aber folgt er einsam und allein aufgelassenen Bahnschienen. Ein schönes Bild ist das in diesem Roman, wie die Gleise so ins Nichts führen. Die dörfliche Anti-Idylle steht für die Abgeschnittenheit von der Welt. Marthe immerhin versucht verzweifelt, sich an diese noch zu klammern. Manchmal klettert sie auf einen Hügel mit Funkmast, um Zugang zum Internet zu bekommen. Marthe zieht sich zwar nicht zurück, kommt sich aber dennoch abhanden. Einzelne Körperteile werden ihr fremd.
Marthe mag Melodramatik. Ich liebe es, melodramatisch zu sein. Das wertet dieses Leben auf, das ich nicht führen möchte. Der Arm ist immer noch da. Inzwischen hat sie sich fast an ihn gewöhnt. Sie unternimmt noch einen halbherzigen Versuch, ihn wegzukriegen, aber das gelingt natürlich nicht. Warum sollte es auch? Sie arbeitet sich jetzt daran schon ein paar Wochen ab und das Ding ist immer noch da.
Katrin Gerloff lässt uns ziemlich tief in ihre Figuren blicken, zeigt sie von außen und von innen, manchmal in einem Satz. Und sie macht das so klug und geschickt, dass man die Übergänge kaum wahrnimmt. Die Sprache bildet die Situation ab. Kurz sind die Sätze zunächst abgehackt. Manchmal wird ein Gedanke einfach unterbrochen, um einem anderen Platz zu machen und ihn dann später wieder aufzunehmen. Die Enge, die Klaustrophobie ist in den Ton dieses Romans eingesickert. Erst später dürfen die Sätze etwas weiter ausschwingen, scheint mit den Figuren etwas zu geschehen. Und mit dem ganzen Dorf, das die heimliche Hauptrolle spielt.
Im Dorf gibt es kein Begehren mehr. Nur die Hunde steigen aufeinander, wenn die Zeit läufig ist. Sie zeugen unverwüstliche Mischlingsbrut, der sich nachts niemand entgegenstellen will. Gemischtes ist stark und gefährlich.
So wird dieses namenlose Dorf im Nirgendwo auf der ersten Seite eingeführt. Die Traurigkeit einer sich aufgebenden und zurückgelassenen Gemeinschaft kommt darin ebenso zum Ausdruck wie etwas unterschwellig Bedrohliches. Friedlich geht es nämlich nicht zu. Die Menschen hängen sich in ihren Scheunen auf, kommen auf mysteriöse Weise in den Biogaswerken ums Leben, die von einem der beiden Großbauern des Ortes betrieben werden. Es wird sogar von mörderischen Ehefrauen gemunkelt. Der andere Herrscher des Dorfes bewirtschaftet mit Saisonarbeitern aus Polen riesige Maisfelder, endlose Maiswüsten, die das Kaff wie eine kleine Oase erscheinen lassen, keine des Glücks allerdings. Die beiden sich bekriegenden Großbauern haben von der Wende profitiert, alle anderen haben gründlich vergessen, wofür sie eigentlich leben. Diese lähmende Lethargie wird in Katrin Gerloffs Buch beängstigend greifbar. Dass es im Dorf kein Begehren mehr gibt, das stellt man an kleinsten Details fest. Eine Art mürrisches Aufbegehren aber findet dann doch statt, eine Art Reflex, hervorgerufen durch die Angst, dass die Friedhofsstille, die hier herrscht, gestört werden könnte. Einer der beiden Dorfoberen beschließt nämlich, ein paar Baracken, in denen einstmals Zwangsarbeiter untergebracht waren, zur Unterbringung von Asylbewerbern zu nutzen. Natürlich gegen gutes staatliches Geld. Das geht vielen dann doch zu weit.
Das Dorf rüstet sich zum Kampf. Damit hat es keine Erfahrung, denn wer tot ist, kämpft nicht. Nun aber droht Ungemach. Dem Dorf ist das nicht einerlei. Drei Häuser haben eine schwarz-rot-goldene Fahne gehisst, als ginge es gerade um den Sieg der Fußballnationalmannschaft. Dagegen kommt auch der größte Bauer nicht an, sagen die Leute. Aber sie sind sich nicht sicher. Sie haben keine Erfahrung mit Kämpfen. Auch den letzten haben andere für sie gefochten und plötzlich waren sie in ein neues Leben geschwemmt, das Wende getauft wurde. In dem haben sie sich eingerichtet, als sei es auch nur eine zweite Haut, die schlecht und recht passt.
Der Protest gegen die neuen Bewohner aus dem Morgenland ist bei den Bewahrern des Abendlandes aber doch eher halbherzig, trotz einer mehr oder minder engagiert auftretenden Bürgerwehr. Die Begegnungen mit den Asylbewerbern tragen absurde Züge. Man beäugt sich und keiner weiß so recht, was er vom anderen halten soll. Auch im Aufruhr wirken die Dörfler eher wie die verschlafenen Brüder der Pegida-Marschierer. Eigentlich müssten sie den Neuankömmlingen auf Knien danken, dass sie die Lethargie zumindest so weit erschüttert haben, dass sich die Dorfbewohner einmal wieder leibhaftig begegnen. Schlau aber wird man auch jetzt nicht aus der ganzen Gemengelage.
Seit Marthe hier lebt, versucht sie, die Art und Weise zu entschlüsseln, wie das Dorf lebt und wie die Menschen miteinander kommunizieren. Sie ist nicht viel weitergekommen.
Das Schöne an diesem aus der Trostlosigkeit immer wieder auch ironische Funken schlagenden Roman ist, es gibt keine Antworten auf Marthes Fragen. Es gibt eine Ambivalenz in dieser von Katrin Gerloff nicht zum ersten Mal beschriebenen Provinzwelt. Ressentiments paaren sich mit dem Gefühl von Unterlegenheit, Unkenntnis mit Überheblichkeit, Erschlaffung mit Aggressivität. Es gibt ja gerade durchaus eine Konjunktur bei der literarischen Analyse der Seelenlage in der ostdeutschen Provinz. Und Gerloffs Herangehensweise überzeugt gerade, weil sie irritierend nahe heranzoomt und zugleich das Fremde und Befremden der Figuren immer miterzählt. weil sie nicht wertet und satirische Momente zwar nutzt, aber nie ausreizt, weil sie auf jeder Seite etwas Unheimliches und Bedrohliches mitschwingen und die Apokalypse dann klugerweise doch nicht eintreten lässt. Dennoch hat Marthe natürlich recht. Die Welt ist am Arsch, denkt sie einmal und meint damit das große Ganze. Für das namenlose Dorf und all jene echten Dörfer, die Namen tragen, gilt das selbstverständlich ebenfalls.
Nenn mich November von Katrin Gerloff. 352 Seiten erschienen im Aufbau Verlag. Ulrich Rüdenauer hat den Roman vorgestellt. If you don't believe in your angels leave and you lose it, you can't use it. Das Kind berühmter Eltern zu sein, ist nicht unbedingt ein Segen. Lynn Ullmann ist die Tochter der Schauspielerin Liv Ullmann und des schwedischen Filmgenies Ingmar Bergman. Sie fand ihren Weg, mit dieser Konstellation umzugehen und wurde Schriftstellerin. Jetzt ist Lynn Ullmanns autobiografischer Roman Die Unruhigen erschienen, in dem sie das nicht immer leichte Verhältnis zwischen ihr, dem regelbesessenen Vater und Regiegott Bergmann und der Mutter und ehrgeizigen Schauspielerin Liv Ullmann beschreibt. Ihre Eltern zwei egomanische Arbeitstiere, die beide eine große Lebensunruhe umtreibt. Aber Lynn Ullmanns Roman ist weit mehr als das Porträt einer zerrissenen Künstlerfamilie. Er ist vor allem eine kluge Reflexion über das Erinnern, ein tief berührendes Buch über das Altern und den Abschied. Unser Buch der Woche. Jérôme Jaminet stellt Die Unruhigen vor.
Wäre dieses Buch eine musikalische Komposition, es wäre wohl eine Fuge. Ganz im Sinne Ingmar Bergmanns, der die Musik von Bach liebte. Sie war wohl die beständigste Liebe in seinem Leben, wenn man den semifiktionalen Familienroman Die Unruhigen von Tochter Lynn Ullmann für bare Münze nimmt. Aber selbst die Autorin räumt ein, jede Erinnerung ist immer auch Erfindung. Am Anfang stand jedenfalls ein gescheitertes Buchprojekt des betagten Regiegenies. Über das Alter wollte er schreiben, die Beschwerlichkeiten, die es mit sich bringt, die Arbeit, die es macht. Und dann stand gerade das Alter Bergmanns Vorhaben im Weg. Die Tochter und der Vater planten daraufhin ein Gesprächsband. Als sie endlich in medias res gehen, 2 Monate vor Bergmanns Tod im Jahr 2007, ist dessen Gesundheitszustand so schlecht, die Demenz so weit fortgeschritten, dass die Antworten unklar und dürftig ausfallen. Zudem ist die Tonqualität der 6 Interviews miserabel. Es vergehen Jahre, bis Ullmann die Bänder, die sie zwischenzeitlich verlegt und für verloren geglaubt hat, wieder abspielt.
6 Tonbandaufnahmen aus dem letzten Frühjahr, in dem er noch lebte, waren mir von ihm geblieben. Seine Stimme und die Stille. Und meine Stimme. Und all die Geräusche, von denen ich nicht recht weiß, woher sie kommen, die aber vom Mikrofon aufgefangen wurden und die man nicht ganz zutreffend als Rauschen bezeichnen könnte. Die Aufnahmen wurden mit einem kleinen grauen Tonbandgerät in der Größe eines dicken Fingers gemacht. Ich wusste, dass ich mich in irgendeiner Form mit ihnen auseinandersetzen musste. Also mit diesen Aufnahmen. Ich musste sie mir anhören. Es war mein Vater.
Lynn Ullmann hat auch ihr 7. Buch als Roman apostrophiert. Tatsächlich lässt die formal flexible Gattung des Romans der Autorin den meisten Spielraum, um sich ihrer Familie in der Semifiktion der Erinnerung zu nähern. Unser Leben, so schrieb Max Frisch dereinst, das ist die Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Was aber, wenn einem die Sprache allmählich abhanden kommt? In Die Unruhigen thematisiert Ullmann die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses, die Familienähnlichkeit von Erinnerung und Chimäre. Was bleibt im Alter, wenn die Hälfte der Wörter verschwunden und die Frauengeschichten im Gedächtnis durcheinander geraten sind, ja, wenn selbst die eigene Tochter im Dämmerzustand des Geistes nicht mehr wiederzuerkennen ist? Im Falle Bergmanns ist es die Liebe zur klassischen Musik mit ihrer eigenen Sprache, die ihn rührt und revitalisiert.
Er legt Schuberts Winterreise auf. Wir hören das letzte der 24 Lieder. Dann streckt er sich wieder aus dem Stuhl heraus, hebt die Nadel und es wird still. Er. Die Stimme ist ganz klar. Das ist es, wovon ich spreche. Von den ersten Akkorden an. Er schweigt, sieht den Plattenspieler an. Sie. Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen? Er. Es ist lebendig. Du bekommst einen zusätzlichen Schub dazu, lebendig zu sein, wenn du diese Musik hörst. In manchen Situationen, wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer alleine bin, fange ich an zu weinen. Und ich bin bestimmt keine Heulsuse, das weißt du. Das bin ich nicht. Es ist nur einfach so, wenn ich hier alleine sitze und meine Platten höre, laufen mir die Tränen herunter. Ich bekomme ein gesteigertes Lebensgefühl. Verstehst du, was ich meine?
Am liebsten hört der Vater Bach. Und tatsächlich ist Die Unruhigen wie eine Fuge Bachs komponiert. Der erste von 6 Teilen enthält fast alle Motive, die später wiederholt und variiert werden. Die Pünktlichkeit des Vaters etwa, die Melancholie der Mutter oder die Verlustangst der Tochter. Die in den Erzähltext kunstvoll hineinmontierten, authentischen Transkripte dokumentieren die bruchstückhaften Dialoge mit dem Vater. Es sind die lakonischen Antworten eines um Worte ringenden greisen Mannes auf die vorsichtigen Fragen seiner nachsichtigen Tochter. In Jugendtagen ist diese Tochter weniger rücksichtsvoll. Sie lebt allein bei ihrer Mutter, die mit der Erziehung des klettenhaften Kindes völlig überfordert ist und sich, wohl nicht nur wegen ihrer Schauspielkarriere, ständig auf Reisen begibt. Weil die wechselnden Tagesmütter die dauerabwesende leibliche Mutter nicht adäquat ersetzen können, werden diese vom Mädchen immer gleich weggeekelt.
Wenn man ein Kindermädchen peinigen will, muss man seine Schwächen ausfindig machen. Frau Bergs Schwäche ist Horst Tappert. 3 Freitage hintereinander schleiche ich mich ins Wohnzimmer und ziehe den Stecker heraus. Ich warte, bis Oberinspektor Derrick sich auf dem Bildschirm zeigt. Ich warte noch ein wenig länger. Ich warte, bis Oberinspektor Derrick sich zu Frau Berg umdreht und sie mit seinen großen, traurigen Augen ansieht. Die Betrübnis der ganzen Welt findet Platz in diesen Augen. Und exakt, wenn Frau Berg das Sherryglas zum Mund führt, exakt, wenn sich das gute Gefühl in ihrem Körper ausbreitet, wird der Fernseher schwarz. Und Frau Berg sitzt allein in der Dunkelheit.
Über weite Strecken ist der Text durchwirkt von der skandinavischen Schwermut, die man aus den Filmen Bergmanns kennt. Die kommentierenden Passagen mit ihrem tastenden, meandrierenden, die Suchbewegung der 6 Interviews nachbildenden Erzählstil klingen dabei aber auch in Paul Beers kongenialen Übersetzung derart melodisch, dass der Leser gerne bereit wäre, sich diese Partitur mit ihren flotten Wechseln zwischen Parataxe und Hypotaxe in einer langen Nacht von der Autorin vortragen zu lassen. Zumal die Stellen, an denen die Tochter vom Sterben ihres geliebten Vaters erzählt, nicht rührselig, wohl aber berührend sind.
Es dauerte zu sterben. Es spielte sich ab. Und wenn mich in jenem Sommer jemand gefragt hätte, was tut er gerade, hätte meine Antwort gelautet, er liegt da und stirbt. Obwohl das nicht ganz zutreffend gewesen wäre, denn obgleich er sehr viel lag, kam es auch vor, dass er saß oder sich krümmte. Manchmal wurde er von emsigen oder wohlmeinenden Frauenhänden angehoben und in den Rollstuhl verfrachtet und in die Küche gerollt, wo ihm ein Omelett vorgesetzt wurde. Ich befürchtete, dass der Kopf zu schwer für seinen Körper werden würde, dass er wie eine Stoffpuppe aufreißen, aufplatzen, ausfransen könnte. Er wog kaum mehr als ein Beutel Äpfel.
Die Unruhigen ist das feinfühlig gezeichnete Porträt einer zersplitterten Künstlerfamilie und eine kluge Meditation über menschliche Zerbrechlichkeit, Arbeit und Alter, Tod und Trauer. Und es ist ein 400-seitiges Chef-d'œuvre. Was also bleibt am Ende des Lebens und am Ende dieses Buches? Die Musik, auch wenn sie selbst so flüchtig ist wie eine Fuge.
Die Unruhigen von Linn Ullmann aus dem Norwegischen von Paul Berf, erschienen bei Luchterhand und vorgestellt von Jérôme Jaminet. Mehr zu unserem Buch der Woche finden Sie im Netz unter swr2.de. I got a smelly reader, I got a dirty nose. I don't want no shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king of the dog. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Mit einer ziemlich rüden Misanthropen-Trilogie wurde der Norweger Matthias Faltbakken Anfang der 2000er Jahre bekannt. The Coca-Cola Company, Macht und Rebel und Unfun hießen die Romane, in denen Faltbakken die skandinavische Konsensgesellschaft lustvoll und brutal attackierte, mit vulgärem Vokabular und schräg schockierenden Plots. Als großer neuer Punk- und Popliterat wurde er auch hier bei uns gefeiert. 10 Jahre hat es bis zu Faltbakkens neuem Roman gedauert. Zwischendurch hat er sich nämlich sehr erfolgreich auch der bildenden Kunst gewidmet. Und jetzt schockiert Faltbakken in gewisser Weise wieder, indem er alle Erwartungen an ihn lässig unterläuft und ein völlig anderes Buch schreibt. Ein stilles Kammerspiel aus einem Osloer Edelrestaurant, das einer versunkenen alten Welt gleicht. Alles geordnet, gediegen und geschmackvoll, auch im Ton. Frank Hertwig hat The Hills gelesen.
In diesem Roman herrscht Ordnung. Er spielt in einem Restaurant, sein Name The Hills. Und ganz ordentlich wird der Leser gleich zu Beginn über die Geschichte des titelgebenden The Hills informiert. Es ist ein Edelrestaurant, im 19. Jahrhundert gegründet, lange Jahre ein Familienunternehmen. Es ist das, was man eine Institution nennt, eine Einrichtung, etwas aus der Zeit gefallen, aber dadurch gleichzeitig unabhängig von ihr, von Mode, von Zeitgeist. Ja, an den Wänden kleben Zeitungsartikel, immer neue Gemälde werden aufgehängt, Schenkungen von Gästen, aber das hat mit Aktualität nichts zu tun, sondern ist gleichsam organisches Wachstum. Der Held und Erzähler des Romans ist der Kellner, der seit 13 Jahren im The Hills arbeitet. Auch er gehört zum Inventar. Er trägt eine Uniform aus, natürlich robusten, strapazierfähigen, aber hochwertigen Stoffen, die die Jahre überdauern. Und er ist ohne diese Kleidung eigentlich nichts. Sein Leben ist sein Beruf. Die Welt des The Hills ist überschaubar und übersichtlich. Es gibt die Barchefin, den Maître D., eine noch unerfahrene Kollegin, Vanessa, der alte Johansen, Hauspianist. Es gibt die Stammgäste, die an Nummer 10, das ist Graham alias das Schwein, so nennen ihn die Angestellten, der immer tadellos gekleidet ist. Blaise Engelbert, seine Frau Katharina, Honoratioren, Bourgeoisie. Anders in Tonlage und Auftritt die etwas nachlässigere Truppe am Tisch 13, die irgendwie mit Kunst zu tun hat. Tom Seller, der kluge Raymond, der ungehobelte Bratland. Und ebenfalls Stammgäste Edgar, der Freund des Kellners, wenn er denn fähig zur Freundschaft sein sollte, und Anna, die Tochter Edgars, die im Restaurant ihre Hausaufgaben zu machen pflegt. Ja, alles hat seine Ordnung. Und so beginnt der Roman. Alles scheint zu funktionieren, wie gestern, wie vorgestern, wie vorvorgestern. Kleine Welt, heile Welt. Aber dann taucht dort eine junge Frau auf. Eine Kindfrau, wie es heißt. Ein Mischwesen, ein Medium. Und die Welt gerät aus den Fugen. Dem Kellner passieren Fehler, er vergisst Bestellungen, bringt Gerichte an falsche Tische, verletzt sich erheblich durch Ungeschicklichkeiten, redet blanken Unsinn, riecht Fäulnis, wo keine ist. Obwohl nur wenige Tage im Leben des Helden und des Restaurants erzählt werden, wohnen wir einem rasanten Verfall bei. Es ist, als verliefe die Lebenszeit als ein Vielfaches der Restaurantzeit. Der Kellner, der sich selber einen Hochsensiblen nennt, einen mit einem Nervengesicht, er ist lädiert, nervös, er ist überfordert, gerät in Panik, ist kurz vor dem Zusammenbruch. Man weiß nicht recht, woran es liegt, an der Kindfrau, am Alter, an der Empfindlichkeit, daran, dass er plötzlich auf Anna aufpassen muss, daran, dass er überraschend persönlich angesprochen wird, was allen Konventionen widerspricht, oder gar an der Globalisierung, daran, wie er bemerkt, dass dieser scheinbar autarke Traditionsort nur durch internationale Handelsstränge am Leben gehalten werden kann? Viele Erklärungen, fast zu viele Erklärungen. Das ist die Schwäche dieses Romans. Er liefert zu viele Andeutungen, zu viele Verweise, die unaufgelöst bleiben. Er traut sich selber nicht und seinem Setting. Natürlich wirkt das erst einmal plausibel. Wir erfahren nur das, was der Kellner wahrnimmt. Ob beispielsweise eine Holbeinzeichnung echt ist oder eine Fälschung, erfährt er eben nicht, aber dafür den Streit, den diese Frage im Restaurant aufwirft. Die Welt ist, was im Restaurant stattfindet, mehr nicht. Das mag für den Leser unbefriedigend bleiben, hat aber dramaturgisch Sinn. Weniger plausibel ist die Figur des Kellners selbst, der gelinde gesagt ein Alleswisser ist, der hin und her switcht vom französischen Philosophen Gilles Deleuze über anatomische Muskelstudien, fraktale Chaostheorie, Mandelbrotmännchen, Johann Sebastian Bach, etymologische Ableitungen, den Syrien-Konflikt, wissenschaftliche Floristik und vieles mehr. So klein die Welt, so groß die Bildung des Helden. Das passt nicht zusammen. Die weit gefächerten Anspielungen des Romans gehen nicht durch das Nadelöhr des Kellners. Matthias Fallbacken wurde in den Nullerjahren berühmt mit seiner Trilogie über die skandinavische Misanthropie. The Coca-Cola Company, Macht und Rebel, Anfan. Sie entfaltete eine wüste und schrille Attacke gegen alles, was irgendwie zur bürgerlichen Gesellschaft gehörte, ein übellauniger Parforce-Ritt gegen Ruhe, Ordnung und Bürgerpflicht, ein kreischendes und übersteuertes Hohelied auf Porno, Nazi, Horror, Splatter, Destruktivität, Verstörung, Vernichtung. Nicht umsonst hatte man ihn mit Michel Houellebecq verglichen, mit American Psycho von Bret Easton Ellis. Aber im Gegensatz zu diesen Star-Autoren waren seine Romane gleichsam fremdgesteuert. Sie wollten wirken, sie waren auf Effekt geschrieben. Schaut her, ich kann noch schlimmer. Die bösen Jungs und Mädels, die diese Romane bevölkerten, waren Comicfiguren, Anhängsel ihrer obszönen und brutalistischen Sprechblasen, die ihr Autor nur aus einem Grund erfand, um Tabus zu brechen. Und so schnell konnte man gar nicht schauen, wie Tabu und Tabubruch aufeinander folgten. Das konnte nicht ewig weitergehen. Jetzt im neuen Roman steht darum die Ordnung im Mittelpunkt. Das Konservative, das Erhaltenswerte, das Stabile. Aber wir haben gelernt, The Hills, es ist auf einem labyrinthischen Keller gebaut, gleichsam auf Sand. Es ist für immer gefährdet. Und Matthias Fallbacken scheint diesen Zustand heute zu bedauern. Darum ist dieser Roman nicht weniger zeitgeistig als seine gesellschaftspornografische Trilogie. Aber jetzt lautet der Zeitgeist eben, es gibt sie noch. Die guten alten Dinge.
Frank Hertwig über The Hills von Matthias Fallbacken aus dem Norwegischen von Maximilian Stadler. 240 Seiten erschienen bei Heine. Außerdem haben wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorgestellt. Serotonin von Michel Houellebecq, Dumont. Der sprichwörtliche Weltbürger, eine Auswahl aus den Adagia des Desiderius Erasmus von Rotterdam. Herausgegeben von Wolfgang Hörner und Tobias Roth, Verlag Das kulturelle Gedächtnis. Nenn mich November von Katrin Gerloff, Aufbau Verlag. Und unser Buch der Woche, Die Unruhigen von Lynn Ullmann, Luchterhand. Alle Beiträge können Sie auch im Netz nochmal nachhören und nachlesen unter swr2.de, in der SWR2 App und in der ARD Mediathek. Im Hörspiel am Sonntag ab 18.20 Uhr gibt es heute das vielfach ausgezeichnete Hörstück Cold Haven des schottischen Dichters John Burnside. Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Musik kam heute von Iggy Pop. Preliminaries heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer.
I wanna go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went. But that's all. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see, but that's alright. Particles of pain in my brain, guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide or even walk away. Thank you. that you're some kind of superstar. Well, an asshole is what you are, but that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. Waiting, waiting to make my escape. I wanna go